Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo liebe Janina, ich begrüße dich bei uns im Eva Monder Podcast Diagnose Frau zu einem super spannenden und auch emotionalen Thema. Deshalb bin ich ganz besonders froh, dass du dich bereit erklärt hast, hier über deine Geschichte mit uns oder mit mir vor allem zu sprechen. Und bevor wir da total rein starten, möchte ich dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Und wie findet man dich auch im Internet?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ja, wie du gerade schon sagtest, ich bin Janina, bin 31 Jahre alt, wohne in Bremen und ja, ich bin tätig als Coach und helfe Menschen oder Frauen, die sich in einer Essstörung befinden, um ja, dass die auch den Weg aus der Essstörung schaffen. Und mich findet man im Prinzip, ja, mein Name ist Lebensleichter und da findet man mich dann auch im Internet unter www.lebensleichter.net. Und ja, bei Instagram findet man mich auch unter Lebensleichter.
Ja, sehr gut. Ich habe da auch natürlich schon ein bisschen reingeschaut, gerade bei Instagram. Also du teilst da ja auch nicht nur in deinen Coachings, sondern auch bei Instagram super viele wichtige ja, Tipps, Informationen rund um das ganze Thema. Also wenn man sich da noch ein bisschen genauer reinfuchsen will, kann man auf jeden Fall schon mal bei dir auf Instagram vorbeischauen. Verlinke ich auch alles nochmal in der Podcast-Episodenbeschreibung. Und danke erstmal für die kurze Vorstellung. Wir haben hier so ein kleines Ritual im Podcast. Wir stellen immer 5 This or That-Fragen. Das bedeutet, ich nenne dir jetzt 2 Dinge und du musst dich relativ spontan für eine entscheiden.
Okay, alles klar.
Okay. Telefonieren oder schreiben?
Schreiben.
Lesen oder Podcast?
Podcast.
Joghurt oder Quark?
Quark.
Kräutertee oder Früchtetee?
Früchtetee.
Party oder gemütlicher Abend?
Na, gemütlicher Abend.
Okay, spannend, spannend. Ja, das waren auch schon so meine Einstiegsfragen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt komplett in dieses Thema starten, erstmal die Frage, gibt es denn eine Definition einer Essstörung?
Also bezüglich Essstörung, klar, es gibt irgendwie schon so eine Definition, aber eher auf die einzelnen Essstörungen an sich, also sowas wie Magersucht oder Bulimie, Binge-Eating, ja.
Okay, also allgemein kann man wahrscheinlich sagen, dass es eben ein gestörtes Verhalten zum Essen ist und dann diese jeweiligen Ausprägungen, also bei Bulimie eher diese Essbrechsucht, dann bei der Magersucht eben dieses Hungern und bei Binge-Eating dann dieses unkontrollierte Essen.
Ja, aber, ganz genau.
Genau. Und welche Form hattest oder hast du und kannst du dir erklären, warum genau diese Form?
Ja, also ich war zuerst in der Magersucht und bin dann so 2 Jahre später bin ich dann in die Bulimie gerutscht. Bei mir fing es eigentlich klassisch mit einer Diät an und ja, dann kamen erste Komplimente und dann hat man sich irgendwie ganz besonders gefühlt und ziemlich gut. Und ja, dann konnte ich einfach nicht mehr aufhören und war dann schon in diesem Kreislauf drinne und ja, bei mir war es dann so, dass man mir dann, als ich sehr, sehr dünn war, mit einer Klinik gedroht hatte. Und ja, da wollte ich auf gar keinen Fall hin und habe dann angefangen zu essen. Aber natürlich ist das ganze Thema Essstörung nur ein Symptom und die Probleme waren trotzdem ja noch da. Und auch wenn ich angefangen habe zu essen und nicht mehr und sehr stark zugenommen habe, dann in der Zeit waren ja trotzdem einfach noch die Probleme da, die ich hatte. Und konnte einfach mit der Zunahme nicht umgehen und bin deshalb in die Bulimie gerutscht.
Ja, also würdest du sagen, dass gerade so das Umfeld auch einen großen Einfluss darauf hat, wie du jetzt gesagt hast, du hast erst Komplimente bekommen, weil du abgenommen hast. Ich habe jetzt schon mit einer Ernährungspsychologin darüber gesprochen und sie hat auch gesagt, das ist ein richtiger Trigger, wenn du von außen eben total viele Komplimente bekommst, und wenn die auch vielleicht übertrieben schon fast sind. Also jedes Mal so, ah, du hast ja wieder abgenommen, ach, du hast ja wieder ein Kilo abgenommen, steht dir voll gut. Würdest du sagen, das war bei dir auch so ein Trigger?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch so ein Gesellschaftsding hier bei uns, ne? Wenn jemand abnimmt, dann kriegt man irgendwie generell immer Komplimente. Das ist immer mit etwas Positivem verbunden. Während jemand, wenn der zunimmt, dann wird so hintenrum irgendwie ein bisschen darüber geredet und ah, der hat aber zugenommen und das ist immer mit etwas Negativem verbunden. Und diese positiven Gefühle wurden ja klar vom Umfeld ja einem irgendwie auch mitgegeben. Also ich kann mich erinnern, dass Klassenkameraden dann gesagt haben, ja, es sieht voll gut aus, dass du abgenommen hast. Und ja, man hat dann auf einmal irgendwie so Aufmerksamkeit bekommen, Komplimente bekommen, die man halt vorher auch nicht hatte. Und ja, dann war es irgendwie total schwer, dann auch aufzuhören.
Wobei ich muss sagen, also ich war schon immer schlank in meinem Leben. Ich hatte noch nie Übergewicht oder so, und war auch schon eher in Richtung sehr untergewichtig. Jetzt habe ich letztes Jahr innerhalb von, ich glaube, 6 Monaten 10 Kilo zugenommen, was mir an sich jetzt besser gestanden hat und so. Und da habe ich zum Beispiel Komplimente bekommen. Ja, du siehst viel gesünder aus und so. Und ich dachte mir in dem Moment oder in den Momenten, in denen mir das gesagt wurde, hey, ich bin so froh, dass ich nicht mehr dieses ja, gestörte Verhalten habe und dieses Selbstbild von mir, weil das kann auch total nach hinten losgehen. Es könnte ja sein, dass ich gedacht hätte, oh, jetzt habe ich so zugenommen, das fällt auf. Die sagen zwar, ja, dein Gesicht ist vielleicht ein bisschen runder geworden und deine, keine Ahnung, dein Schlüsselbein sieht man nicht mehr. Aber könnte auch total ein Trigger für mich gewesen sein, zu sagen, ich muss noch mal abnehmen, wenn das so krass schon
Ja.
auffällt. Von daher finde ich, ist das schon, wie du gesagt hast, so ein Gesellschaftsding, dass man total oft auf sein Gewicht irgendwie reduziert wird. Das kann ich gar nicht ganz nachvollziehen, weil das macht dich ja als Person nicht anders.
Ja, ganz genau. Das ist auch total spannend, was du sagst. Also ich erlebe das auch immer wieder und ich habe das ja auch erlebt, ne? Dass dann im Prinzip ja schon dann gesagt wurde, oh ja, du hast jetzt zugenommen, jetzt bist du auch wieder gesund und es wird halt, wie du auch gerade sagtest, sehr viel irgendwie auf das, wird man sehr viel auf das Gewicht auch reduziert, ja.
Ja, das stimmt. Und warst du denn vorher übergewichtig, weil du meintest, du hast eine Diät gemacht?
Nee, war ich nicht, war normalgewichtig, aber wie das dann halt so ist, irgendwie hatte ich auch keinen Freund, alle um mich herum hatten einen Freund und dann fängt man ja, oder ich habe dann einfach angefangen, ja, mich irgendwie zu kritisieren und dachte, ja, da könntest du vielleicht noch mal ein bisschen was abnehmen, vielleicht liegt es ja auch daran und ja.
Okay, und wann hast du gemerkt für dich, dass was mit deinem Essverhalten nicht stimmt? Du meintest, dir wurde mit Klinikaufenthalt gedroht. War das dann so der springende Punkt erst oder hast du das vorher schon gespürt?
Nee, ich habe das vorher schon gespürt. Also es war eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich da, also für mich, dass ich kein gesundes Verhalten mehr zum Essen habe. Aber ich wollte mir das auch nicht eingestehen. Das war irgendwie so mein Ding und ich wollte auch nicht, dass man mir das wegnimmt. Ich bin zur Diakonie gegangen und da habe ich mit einer lieben Frau gesprochen und habe ihr, ja, habe auch mit ihr über meine Probleme im Prinzip gesprochen. Also da bin ich auch schon relativ früh hingegangen und sie hatte das auch zu mir gesagt. Also sie hat es ja auch ehrenamtlich gemacht. Wenn ich unter eine bestimmte Grenze komme, dass sie das dann nicht mehr verantworten kann und dass ich dann in eine Klinik komme. Und an dem Tag hatte ich halt diese Grenze erreicht. Ich hatte es ihr nicht gesagt und da habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt was ändern. Und ja, da war gedanklich schon so dieser Knackpunkt auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt irgendwie was ändern. Gemerkt habe ich es aber schon relativ früh.
Okay, weil das ist ja auch oft der Punkt, dass es ist alles individuell, ne? Aber es kann ja manchmal auch so sein, generell braucht man ja eine intrinsische Motivation, ja. Also selbst wenn dir alle möglichen Familienmitglieder, FreundInnen das gesagt hätten, dann, und du hättest es aber selbst nicht gespürt, dann hättest du wahrscheinlich auch gedacht, ja, Was redet ihr denn jetzt so? Seid ihr zum Beispiel neidisch, dass ich jetzt abgenommen habe oder so? Ne? Das könnte ja auch ein Punkt sein. Würdest du denn sagen, dass, du meintest jetzt die Diakonie, das ist ehrenamtlich, es gibt ja super viele Hilfestellen. Würdest du sagen, das hat dir schon viel gebracht?
Damals ehrlich gesagt noch nicht. Also es hat mir schon ganz gut getan, da mit jemandem zu reden, der mich auch überhaupt nicht irgendwie verurteilt hat. Oder es ist ja doch noch was anderes, wenn man jetzt mit seinen Eltern darüber spricht oder mit einer fremden Person, die einem einfach nur zuhört, ne? Aber damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich wollte das Ganze noch nicht loslassen. Ich wollte weiterhin so dünn sein und deswegen hat es mir damals nichts gebracht. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einem überhaupt nicht hilft, sondern wenn man bereit dazu wäre, dann würde einem das auch helfen, ja.
Ja, und hattest du damals so die Angst, die Kontrolle irgendwie zu verlieren?
Nee, in der Magersucht auf gar keinen Fall. Erst als ich dann angefangen habe zuzunehmen, da habe ich gemerkt, dass ich ja, keine Kontrolle mehr habe, dass ich das Ganze nicht mehr kontrollieren kann. Ich hatte ja auch einfach so einen unbändigen Hunger und davor war man einfach so stark, man konnte auf Essen verzichten und ja, dann auf einmal konnte man das nicht mehr. Man hatte einfach so einen krassen Hunger und man musste einfach essen. Man hat es gar nicht mehr ausgehalten und dadurch hat man dann ja auch zugenommen, das auch auf der Waage gesehen. Und da hatte man schon Angst, ja, die Kontrolle zu verlieren, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass ich die Kontrolle verliere und dass ich es nicht mehr beeinflussen kann.
Und du meinst, dein Umfeld hat ja erstmal mit Komplimenten reagiert, dass du ein bisschen abgenommen hast, aber gab es denn auch den Punkt, an dem dein Umfeld eher gesagt hat, hey Janina, da könnte irgendwas nicht so stimmen, pass da mal auf?
Also zwei Freundinnen sind einmal abends zu mir gefahren und haben halt gesagt, dass sie sich Sorgen machen. Aber da war ich auch schon in der Bulimie. Da haben sie das auch so ein bisschen mitbekommen. Ich weiß auch noch, dass sich ein Lehrer Sorgen gemacht hat und gesagt hat, also wir hatten damals so eine Studienfahrt nach China geplant und da hat er mich zur Seite genommen und meinte, er würde es für gut heißen, wenn ich nicht mitfahren würde, weil er sich Sorgen machen würde. Ja, klar. Und meine Eltern, ne, die natürlich auch gemerkt haben, dass ich habe ja dann auch mittags nichts mehr gegessen oder so, ne, die haben sich dann natürlich auch Sorgen gemacht und waren dann auch froh, dass ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt zur Diakonie und spreche da mit jemandem. Das waren so die drei Momente, aber ansonsten ging das eher alles hintenrum, dass die Leute hintenrum über mich geredet haben und mich nicht selber darauf angesprochen haben.
Was hättest du dir denn oder was würdest du dir denn wünschen, wie du drauf angesprochen werden würdest?
Das ist irgendwie, das ist eine super schwierige Frage. Einerseits war man froh, dass man damit in Ruhe gelassen wurde, weil es halt einfach so sein eigenes Ding war. Und aber andererseits, ja, hätte man sich auch einfach irgendwie viel mehr Hilfe gewünscht oder viel mehr Verständnis, dass die Leute einem einfach zuhören, da sind, ja, einfach da sind.
Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil das ja auch, ja, klar, ein ganz emotionales Thema ist und viele wahrscheinlich auch damit überfordert sind. Es ist ja genauso wie wenn dir jemand von einem Trauma erzählt oder so. Oder beispielsweise hatte ich jetzt vor kurzem ein Telefonat mit einer transidenten Frau. Fand ich super, super spannend, aber da war auch meine Frage, hey, wie würdest du dir denn wünschen, wie man damit umgeht? Und sie meinte auch ganz normal. Und jetzt nicht irgendwelche komischen Fragen stellen. Man kann natürlich Fragen stellen, aber versuchen da möglichst sensibel zu sein, aber jetzt auch nicht krasse Berührungsängste zu haben und vor allem mehr Aufklärung. Würdest du auch sagen, dass es noch zu wenig Aufklärung darüber gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also auch für vor allem für Angehörige und Freunde. Ja, und generell ist es ja jetzt natürlich so, bei Instagram findet man schon sehr, sehr viele mittlerweile, die sowas Ähnliches machen wie ich, dass sie darüber aufklären, was das überhaupt alles bedeutet. Und damals, als ich in der, ja, in der Phase war, gab es das irgendwie noch gar nicht. Und das hätte auf jeden Fall schon geholfen, aber Ja, wie du gerade sagtest, ne, dass die Leute auch einfach normal reagieren. Das wäre vielleicht auch echt ganz schön gewesen. In meinem Umfeld gab es eher so Vorwürfe. Also ja, das passiert halt auch sehr oft, diese Vorwürfe, dass die Leute es einfach nicht verstehen, so nach dem Motto, warum isst du denn nicht einfach? Du kannst doch einfach was essen, dann ist doch alles wieder gut. Und das waren eher so diese Sätze, die kamen. Ja.
Also eher so ein bisschen unsensibel und Unverständnis aufbringen. Es ist zum Beispiel auch, weil viele gesagt haben, ja, dann isst doch einfach mehr, wie du jetzt meintest, weil viele können das einfach nicht nachvollziehen. Die müssen sich vielleicht eher ja überwinden, keinen Nachtisch mehr zu essen oder so. Und dann kann man natürlich leicht sagen, ja, isst doch einfach mehr, ist doch kein Problem, isst doch noch irgendwie einen Teller mehr. Aber das geht halt so leicht leider nicht, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also das Essen ist ja auch nur ein Symptom,
Genau.
der Ausdruck davon, dass etwas halt nicht so ganz rund läuft, sage ich jetzt mal. Ja.
Wie lange ist das jetzt bei dir her?
Ich muss eben einmal kurz nachdenken. 2019, bis 2019 hatte ich die Essstörung, ja. Und 2007 fing die an.
Okay, also schon über 12 Jahre, so deine junge Erwachsenenzeit über.
Ja, genau.
Und würdest du sagen, dass das auch mit dem Alter zusammenhing, dass du damals vielleicht eher, du meintest, du hattest keinen Freund und das war auch so ein Punkt, an dem du dachtest, vielleicht bringt mir ja Abnehmen was, ein bisschen schlanker zu sein. War das denn ein springender Punkt? Also würdest du sagen, dass du durch diese Diät da reingerutscht bist?
Das hat irgendwie das Ganze so ins Rollen gebracht, aber letztendlich lagen die Ursprünge ganz woanders. Das hatte auch letztendlich nichts mit dem Freund zu tun, dass man da jetzt keinen Freund hatte. Ja, lag im Prinzip schon tiefer und hat sich so über das ganze Leben irgendwie so daraus hin entwickelt. Und ja, kurz davor gab es halt so ein paar Situationen, die mich irgendwie schon so aus dem Konzept gebracht haben. Und ja, dann war irgendwie so die Diät der letzte Ausweg und damit fing das dann an. Also ja.
Und gab es in der Essstörung bestimmte Trigger, die das nochmal verstärkt haben bei dir?
Also die Essstörung an sich, dass das nochmal verstärkt wurde, oder?
Ja, oder zum Beispiel, dass du bestätigt wurdest in dem, was du gerade machst. Also es gibt ja zum Beispiel manche, die sich da in diesen Foren durchlesen, wo man noch bestärkt wird und dann sein Gewicht irgendwie hinschreibt. Ich weiß gar nicht, ob es die Foren noch gibt. Die hießen ja Proana, glaube ich, und Ana war deine
Ja.
Freundin und sowas. Das war ja eine Zeit lang ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Und wie findest du das? Also meiner Meinung nach ist es gut, wenn man seine Erfahrungen teilt, auch so seinen Werdegang, vielleicht bei Instagram oder so. Aber ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man jemanden jetzt nicht noch darin bestärkt.
Ja, also Pro Anna gibt es nicht mehr, das wurde gesperrt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwelche Wege, um dahin zu kommen, aber die kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ich selber hatte jetzt keinen Trigger in der Zeit. Ich war auch selber nicht in den Foren unterwegs. Und ja, jetzt bei Instagram finde ich manchmal schon so diese, ja, ein paar Recovery-Accounts oder so, finde ich manchmal schon sehr schwierig. Weil oftmals ist es auch so, dass man, also man spricht ganz oft von einem sekundären Krankheitszugewinn, wenn man in der Essstörung zum Beispiel ist. Also wenn man jetzt abnimmt beispielsweise, ist ja da vielleicht die Aufmerksamkeit, die man dann bekommt von den Eltern oder Freunden, die man vorher nicht hatte, dass einem das gefehlt hat. Und wenn man dann die Essstörung loslässt, wird ja auch die Aufmerksamkeit weniger. Die Eltern machen sich beispielsweise nicht mehr so viele Sorgen. Ja, dann ist man bei Instagram, teilt da seinen Weg und da bekommt man dann ja wieder diese Aufmerksamkeit. Deswegen, ja, ist da auch irgendwann so dieser Punkt erreicht von den Recovery-Accounts, dann sind sie gesund und dann folgen vielleicht die Leute nicht mehr so, weil die haben denen ja gefolgt, weil sie den Weg sehen wollten. Und dann fällt da die Aufmerksamkeit weg und dann stehen sie eigentlich wieder an dem Punkt. Deswegen finde ich das schon teilweise auch sehr gefährlich, weil man sich da nicht so reflektiert und sich noch nicht so hinterfragen konnte, warum man das Ganze eigentlich gehabt hat, die Erstörung.
Ja, voll. Also ich als Ernährungswissenschaftlerin kann, glaube ich, schon relativ gut deuten, ob das jetzt ein normales oder schon gestörtes Essverhalten ist. Ich bin natürlich keine Psychologin, aber ich finde, oft sieht man das. Und klar, Instagram ist auch nicht so real. Also da postet man vielleicht eher so die gesünderen Sachen, als jetzt, wenn man, keine Ahnung, Fastfood isst oder was auch immer. Aber ich merke schon leider oft bei solchen Kanälen, natürlich nicht bei allen, um Gottes Willen, aber schon manchmal, dass das Verhalten, was dort gepostet wird, immer noch sehr gestört ist zum Essen und auch die Texte und so. Und ich denke mir, was ist es einfach schwierig, wenn suggeriert wird, hey, ich konnte die Essstörung überwinden, ich bin da jetzt raus und helfe euch und zeige euch, wie das funktioniert. Aber das Verhalten ist trotzdem noch sehr gestört. Und ich glaube, das Schwierige dabei könnte sein, dass eben ja, man da bestärkt wird und merkt, hey, meins ist ja gar nicht so viel verschieden. Scheinbar ist das auch gar nicht mehr so gestört. Findest du auch, dass es bei vielen Kanälen so ist? Oder würdest du sagen, es gibt mehr, die dann wirklich geheilt haben, also die Essstörung raus sind, therapiert haben und es dann teilen?
Also ich finde das ähnlich wie du, dass da sehr, sehr viele Accounts sind, die, wo man sich wirklich so denkt, okay, die sind da noch nicht raus. Und ja, die Frage ist ja auch, wo fängt ein gestörtes Essverhalten an? Also sehr, sehr viele Leute, die auch in der Fitnessszene unterwegs sind, da ihren Essensplan jeden Tag machen oder sagen, ich muss so und so viele Proteine erreichen oder auf die und die Kalorien kommen, ist das nicht auch schon ein gestörtes Essverhalten? Und da fehlt ja eigentlich auch schon diese Freiheit zum Essen. Deswegen finde ich das schon, ja, es ist schon oft so an der Grenze, wo man dann sagen wird, okay, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so gesund ist. Und ja, da verlieren, glaube ich, dann auch viele, die sich dann nicht so reflektieren können, dann auch die Realität und den Bezug dazu.
Es ist zwar jetzt ja noch keine anerkannte Erkrankung, aber es gibt ja auch die Orthorexie, also dieses zwanghafte Verhalten, sich gesund zu ernähren, Clean Eating und so. Und ich glaube, also das sehe ich wirklich sehr, sehr oft, wie du gesagt hast, in der Fitnessbranche, dass man da, also klar, wenn man jetzt einen Wettkampf macht oder so, ne, im Bodybuilding beispielsweise, dann ist ja klar, dass man sich an einen Plan hält, sowohl Fitnessplan als auch Ernährungsplan, weil man eben ein bestimmtes Ziel hat. Aber ich sehe das leider auch oft, dass viele dann, die hobbymäßig einfach ins Fitnessstudio gehen, sich so kasteien und ich zähle da auch dazu. Ich habe das auch sehr, sehr lange gemacht. Ich hatte auch, keine Ahnung, ich war 6, 7 Mal die Woche im Fitnessstudio, hatte sogar, weil ich krank trainiert habe, fast eine Herzmuskelentzündung bekommen, habe jeden Tag einen Essensplan gemacht, habe sogar Knoblauch abgewogen. Also es war schon ein sehr gestörtes Essverhalten. Und von daher finde ich das auch kritisch, wenn jemand immer so den kompletten Plan teilt. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass, keine Ahnung, Kalorien oder was wir auch bei Eva Monda machen, ne, ist ja Kalorien zum Beispiel zu teilen, ne, wie viel Protein und so. Aber wir machen das vor allem, um zu zeigen oder beziehungsweise um ein Gefühl zu geben, wie viel Kalorien das jetzt hat. Wir machen das jetzt nicht, weil wir irgendeinen Ernährungsplan teilen wollen oder so. Und wir machen das ja auch nicht immer. Aber
Ja.
ich finde, wenn jemand wirklich exakt immer alles mit Kalorien versieht, versieht, weißt, was ich meine, oder ob man jetzt wirklich das nur als Inspiration teilt, das ist so ein, ja, so ein dünner Faden, der dazwischen hängt. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der jetzt da in einem gestörten Essverhalten drin ist, dass das auch triggern kann.
Ja, total. Ich hatte, also letztes Jahr war da auch eine Diskussion bei Instagram, weil eine Followerin, nicht eine Followerin, eine Influencerin, die eine sehr, sehr hohe Reichweite hat, die hat über eine Diät gesprochen und dahingehend hat sie dann auch ganz viele Nachrichten bekommen, dass das Leute triggern würde und ja, da sieht man dann auch erstmal, ja, wie weitreichend das Ganze auch ist, wenn jemand nur von einer Diät spricht. Ja, wie viele das dann auch letztendlich dann triggert oder beeinflusst dann, dass dann Gedanken hochkommen, okay, wenn die eine Diät macht, dann muss ich jetzt auch eine machen oder wenn die jetzt ein Salat isst, dann muss ich jetzt vielleicht auch einen Salat essen. Das ist auch ganz oft der Fall.
Was hat dir denn geholfen, mehr auf deinen Körper und deine Bedürfnisse zu achten?
Ja, im Prinzip habe ich ja angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, Journaling. Die Natur gibt mir da sehr viel, indem ich Spaziergänge mache und ja, einfach da so ein bisschen in mich kehren kann, über all das Ganze nachdenken kann. Ja, aber so der Schlüssel, ja, oder das Schlüsseltool, sage ich jetzt mal, war auf jeden Fall das Schreiben und Meditation bei mir. Das hat mich, ja, damit konnte ich mich einfach sehr gut mit mir auseinandersetzen, mich reflektieren und mich auch irgendwie neu kennenlernen.
Ja, ich denke auch, das Wichtigste ist da eine Achtsamkeit reinzubekommen, sich zu reflektieren, das Verhalten selbst zu hinterfragen, weil klar, das ist was, wovor man vielleicht Angst hat, bei dem man sich denkt, oder beziehungsweise oft ist ja so, man spürt irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Und dann möchte man sich aber nicht mit sich selbst beschäftigen, aus Angst, das herauszufinden, was da jetzt nicht stimmt. Und wenn das ja ganz aktiv ist und du haargenau weißt, was jetzt nicht stimmt, dann ist natürlich auch der Drang, irgendwas zu ändern. Und davor haben, glaube ich, viele Angst. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, da durch diese Angst zu gehen, weil in den allermeisten Fällen kommt was Positives raus, wie ja auch bei dir. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den du im Coaching dann auch mit besprichst, oder?
Ja, ganz genau. Mein Motto war auch immer, oder die Frage, die ich mir immer wieder mitgenommen habe, ist, was würde ich machen, wenn ich nicht scheitern könnte? Und die Frage hat mich immer animiert, immer weiter zu kämpfen, weiterzumachen, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich nicht scheitern könnte, dann würde ich das und das jetzt machen. Und dann habe ich das gemacht. Und das war auch so dieser Punkt, weswegen ich dann auch letztendlich so wachsen konnte. Und ja, meine Erfahrung und solche Schlüsselfragen gebe ich dann natürlich auch dann im Coaching mit, sodass die Leute dann auch versuchen, ihre Angst dann auch loslassen zu können und diesen Schritt dann zu wagen. Und wenn man dann noch jemanden an der Seite hat, der das schon durchgemacht hat, da auch Erfahrung mit hat, dann ist das nochmal einfacher.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Was, wenn ich nicht scheitern könnte? Also das hat mich auch gerade so ein bisschen wieder gecatcht, weil ich mir so denke, wie oft hat man denn Angst vor irgendwas und macht es deshalb nicht und denkt aber im Nachhinein, hey, es wäre gar nichts passiert.
Ja.
Von daher, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Du machst ja Coaching. Aber, und meintest du, warst damals in der Diakonie, gibt es denn auch bestimmte Hilfestellen, an die man sich wenden kann? Oder würdest du sagen, am besten nimmt man sich direkt jemanden zur Hand, der vielleicht auch da Erfahrung gemacht hat, statt jetzt öffentliche Hilfestellen anzusteuern?
Ja, also klar, es gibt öffentliche Hilfestellen, es gibt Vereine, wo man sich erstmal so informieren kann. Man kann auch mit dem Hausarzt darüber sprechen, der hat dann auch nochmal irgendwelche Tipps auf Lager oder wo man sich dann melden kann. Ansonsten, was es dann halt sonst noch so gibt, ist Kliniken, dass man sich da meldet, dass man sich da bewirbt. Ambulante Therapie, dass man schaut, okay, welche Therapeuten gibt es bei mir in der Stadt, wo kann ich mich melden? Dann gibt es auch noch teilstationäre Möglichkeiten und dann ja, Heilpraktiker haben sich auch ganz oft auf Essstörungen spezialisiert. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Und ja, Coachings im Prinzip, ne?
Und es gibt ja auch anonyme Hilfestellen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele da vielleicht so Berührungsängste haben, sich direkt jemandem anzuvertrauen, vor allem fremden Menschen anzuvertrauen. Und ich denke, wenn das Ganze anonymisiert ist, gibt ja auch Telefonhotlines beispielsweise, dann ist der erste Schritt vielleicht auch ein bisschen leichter. Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall sehr gut helfen, weil die sprechen einem dann ja auch noch mal ganz gut zu, haben da dann auch noch mal Tipps auf Lager. Ja, was mir auch damals gut geholfen hat, ich war bei den Overeaters Anonymous. Ich weiß nicht, ob man die kennt, das ist sowas Ähnliches wie die anonymen Alkoholiker. Und ja, da sind dann auch Menschen, die das Ähnliche haben und das ist ja auch komplett anonym. Da bin ich damals ja als erstes hingegangen, als ich dann mich letztendlich, ja 2019 war das, dafür entschieden habe, okay, ich möchte das Ganze nicht mehr. Und ja, das hat mir auch da sehr geholfen. Und da zum Beispiel habe ich dann auch Mädel kennengelernt, die hatte mir dann auch einen Kontakt zu einem Therapeuten geben können. Und da lernt man dann ja auch noch mal andere Menschen kennen und ja, Tipps, die man dann auch umsetzen kann.
Was sind denn so deine Top-Tipps, die du auch in deinem Coaching Betroffenen mitgibst?
Gute Frage. Das ist natürlich immer noch mal so individuell, was jetzt auch gerade für eine Essstörung derjenige hat. Top-Tipps sind im Prinzip, dass man sich anschaut, ja, was auch so die Träume und Wünsche sind, damit man keine Angst mehr haben muss, die Essstörung loszulassen. Das ist halt ganz oft dieser Punkt, dass man denkt, ja, auch so bei mir, ich war 12 Jahre in einer Essstörung. Ich habe mich jeden Tag mit Essen, meinem Körper, Kalorienzählen auseinandergesetzt. Wenn das nicht mehr ist, wer, was mache ich denn den ganzen Tag? Und das schaut man sich natürlich auf der einen Seite an. Was erfüllt dich? Was gibt es da in deinem Leben, sodass man keine Angst haben muss, mehr die Essstörung loszulassen? Das ist ein wichtiger Teil. Und ansonsten, ja, ein anderer Top-Tipp ist im Prinzip, dass man ja, anfängt loszulassen, dass man sich trauen kann. Und parallel schaut man sich dann die Blockaden an, die da dann auftauchen, welche Glaubenssätze einen daran hindern. Und dann, ja, schaut man sich das Ganze an. Und das ist natürlich dann bei jedem individuell. Deswegen ist es jetzt schon ja, schwer, da irgendwie so einen allgemeinen Tipp auch irgendwie zu geben.
Ja, klar, kann ich verstehen. Aber ich filtere da jetzt heraus, du hast ja jetzt auch schon öfter gesagt, dass eine Essstörung nur ein Symptom ist und das Allerwichtigste ist eben, die Ursache daran zu gehen und zu schauen, wie du gemeint hast, jetzt auch mit, was sind für Glaubenssätze dahinter, was ist der Grund, warum man das entwickelt hat und wie kann ich, ja, da wieder rauskommen.
Ja, genau. Das stimmt, mit dem Ursprung. Das ist auch auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man das für sich auch herausfindet, warum man das Ganze überhaupt gebraucht hat. Aber es ist auch nicht das Wichtigste, weil das ist auch wieder die Vergangenheit und die Vergangenheit können wir nicht mehr beeinflussen, sondern wir sollten viel mehr in der Gegenwart sein, viel mehr im Hier und Jetzt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch was zu ändern.
Hast du sehr schön gesagt. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Du hast ja jetzt schon öfter angesprochen, seit 2019 bist du raus und hilfst dir jetzt auch, vor allem Frauen wahrscheinlich. Würdest du denn sagen, dass man eine Essstörung therapieren kann oder dass man die sogar heilen kann?
Man kann sie heilen, definitiv. Also es wird ja ganz oft gesagt, auch meinen Klientinnen, die dann auch vielleicht parallel noch in der Therapie sind, ja, eine Essstörung, deine Essstörung ist chronifiziert, du wirst es immer haben. Und ich finde das total demotivierend, ehrlich gesagt, weil man kann eine Essstörung definitiv heilen. Man muss natürlich sehr, sehr viel an sich arbeiten und das Ganze für sich aufarbeiten, warum man das Ganze gemacht hat. Auch das hat auch jetzt oder jetzt ist es immer noch ganz, ganz viel Arbeit, dass man immer an sich arbeitet, schaut, okay, was ist da los? Aber man kann das Ganze definitiv heilen und es ist nicht nur therapierbar. Ja, wenn man das Ganze will, wenn man offen dafür ist, dann schafft man das auch.
Das ist doch auf jeden Fall auch schon ein positiver Zuspruch, weil ich, ja, wie du gesagt hast, das kann schon sehr demotivierend sein zu hören, ja, du kannst das jetzt so ein bisschen therapieren, aber du wirst für immer damit konfrontiert sein und dieser Gedanke wird für immer bei dir sein. Ich gehe davon aus, das ist auch nochmal individuell, wie schnell und gut man eben da rauskommt. Es kommt ja auch immer darauf an, wie stark die Ursache ist, wie sehr, also wie stark verankert das in einem ist, dieses Verhalten und diese Gedankenzüge. Aber ich denke, du konntest jetzt auch hier mit deinen ganzen Informationen, die du teilst, mit deinem Coaching, mit deinem Instagram-Kanal, mit deinem Blog und so weiter, kannst du, denke ich, schon sehr viel positiven Zuspruch aussprechen. Und ich denke auch, dass es in dieser Podcast-Episode geklappt hat. Wenn man jetzt noch irgendwelche Fragen hat, wie kann man dich denn am besten erreichen?
Ja, also man kann mich ganz gut bei Instagram erreichen, dass man mir da einfach eine Nachricht schreibt. Was aber auch möglich ist, ist auf meiner Website, da gibt es mehrere Kontaktpunkte. Man kann mir bei WhatsApp, Telegram schreiben. Da sind die Sachen einfach hinterlegt, einfach auf den Link klicken und dann kann man ja mir einfach da schreiben. Man kann mir aber auch eine E-Mail schreiben. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Okay, ich packe einfach alles mal in die Episodenbeschreibung rein, dann kann man sich am besten was aussuchen.
Ja,
Und
sehr
an
cool.
dieser Stelle, Janina, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Es ist ja schon bald Wochenende und hoffe, du kannst die Sonne noch genießen.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.